Du hast eben die Fußwaschen gerade so angeschnitten.
Ja.
Oh, heute gibt es ja auch noch Gemeinden, die die Fußwaschen machen. Ist das denn auch eine Abstammung von den Herrenhutern? Oder ist das eine ganz andere Strömung? Mhm. Zum Beispiel in Herren, ja. Die Gemeinde Gottes, glaube ich.
Genau.
Die haben ja auch die Fußwaschen.
Ganz genau. Da habe ich auch mit Leuten gesprochen, die praktizieren das regelmäßig, sehen das auch als ein Zeichen an, dass die jetzt sagen, wir sind ganz die alleine, die richtig biblisch sind, weil das ja von Jesus so eingeführt worden sei. Die anderen machen das alle nicht. Hier würde ich sagen, diese, die in Herford sind, Gemeinde Gottes, die haben das, das ist eigentlich eine Abspaltung der, von den Methodisten. Und zwar, die betonen deshalb auch die Heiligungslehre sehr stark. Ob es da jetzt eine direkte innerliche Beziehung gibt bezüglich der Fußwaschung von Zinzendorf über den Methodismus zu den, zu der Gemeinde Gottes, das weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Die Herrenhuter haben das später aufgehört, die haben das also nicht weiter fortgeführt, aber in der Zeit war es so wie viele Ideen, die er entwickelt hat, auch das eine dieser Ideen. Unabhängig davon sind später Gemeinden, haben ähnliche Dinge vertreten, so unter anderem auch die, eben die Gemeinde Gottes. Aber ob es da jetzt, ob sie sich direkt darauf berufen oder auch ob das unterschwellig sie mit beeinflusst, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Aber es stimmt, in der Gemeinde wird das gemacht. Ich kenne auch ein paar andere Gemeindetypen, die das praktizieren. Aber das ist, sagen wir, in Deutschland schon eher die Ausnahme. Ich kenne, es gibt wenig Gemeinden, die das machen. Wobei man natürlich die Frage stellen könnte, warum nicht? Aber ja, das wäre jetzt noch eine ganz andere Frage, exegetische. Und ja, sonst noch etwas, was ihr genauer wissen möchtet? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich euch doch gerne mal fragen, ja, was haltet ihr denn jetzt von Zinzendorf?
Ich finde es das gut, dass er damals Lobpreisgottesdienste gemacht hat.
Mhm. Ja, das ist eben auch der Aspekt, wo, den ich jetzt schon mal betont habe. Ich habe es so lange genannt, er ist sehr innovativ. Also er macht ganz neue Ideen, setzt er auch um. Manchmal etwas übertrieben, manchmal lässt er sich korrigieren. Aber durchaus jemand, der jetzt nicht nur im festgefügten Rahmen bleibt und schon immer das Anliegen hat, sich davon Gott bestimmen zu lassen. Also es ist ja nicht so der Zeitgeist, den er jetzt mitnimmt, sondern er versucht so aus seinem Bibellesen, seiner Frömmigkeit heraus neue Formen zu entwickeln. Und von manchen würden wir heute sagen, das ist doch eine interessante neue Idee. Von anderen würden wir sagen, komisch, ein bisschen komisch. Und das wäre jetzt eines. Wir könnten, das wir heute würden wir das Lobpreisgottesdienste nennen. Also nur singen. Mhm. Ja, was sagt ihr sonst noch zu ihm? Also vielleicht bleibt bei euch ja auch der Eindruck zurück, den ich ganz zu Anfang erwähnt habe, nämlich, dass es bei Zinzendorf sehr, sehr unterschiedliche Bewertungen gibt. Ich habe ja gesagt, die einen haben ihn damals für den vorrangigen Sektierer gehalten, die anderen für ein Vorbild wie Jesus. Und dazwischen gibt es alle möglichen Abstufungen. Und vielleicht könnt ihr, nachdem ich jetzt mein Leben vorgestellt habe, so ein bisschen nachvollziehen, woher das denn wohl kommt. Weil man kann tatsächlich, wenn man sich jetzt an einigen seiner seltsamen Dinge festbeißt, kann man sagen, wie schlimm, was macht er? Wenn man andere Dinge jetzt sieht, also seine herzliche Liebe, sein Bereich, sich vollkommen zu investieren, den Blick für die Missionsarbeit und so, das ist etwas, was herausfordernd ist. Und man sagt, das ist toll. Das ist dann vorbildlich. Aber da ist eben ist beides drin. Also sicherlich Zinzendorf ist eine sehr vielfältige Person. Das war ja Franke auch, aber Franke in einer ganz anderen Weise. Franke war mehr so, da gehört alles zusammen, alles baut aufeinander auf, alles ist wohl überlegt und durchdacht und organisiert. Das ist bei Zinzendorf, wirkt nicht so, ist es auch nicht immer. Also er ist jetzt auch nicht der, der nur irgendwie aus dem Impuls heraus lebt, aber schon etwas stärker spielt das bei ihm so eine Rolle. Also, wenn da bei eurer Seite keine weiteren Fragen sind, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen auf einige der Radikalen innerhalb der, des Pietismus in der damaligen Zeit. Und bei diesen Radikalen, da will ich euch bloß stellvertretend ein paar Personen vorstellen, die, damit ihr jetzt seht, es gab nicht nur liebe, nette Leute, wobei manche dieser Radikalen waren ja auch lieb und nett, sondern es gab auch manche etwas komische Personen innerhalb des Pietismus dieser Zeit. So wird zum Beispiel berichtet, dass der erste Pietismus, der in Württemberg auftritt, ist Ludwig Brunnquell gewesen. Etwa um 1690, das heißt noch bevor Franke seine Anstalten gründet, aber Franke ist schon bekehrt, also er gehört dann auch zur zweiten Generation. Er sieht sich als ein Gefolgsmann des Mystikers Jakob Böhme, ist ein begeisterter Anhänger des Chilialismus, also das heißt der nahen Ankunft Jesu, des nahen Anbruch des tausendjährigen Reiches. Das verkündigt er auch relativ offen. Er prophezeit den baldigen Untergang des Papsttums und damit auch des Römischen Reiches, denn die römische Kirche, die in der Bibel erwähnt wird, also das sieht er jetzt dahinter, auch Babylon, das sei eben aus seiner Sicht die katholische Kirche. Trotz mehrerer Aufforderungen seitens der Kirchenleitung, seine Position aufzugeben, hält er daran fest und wird dann schließlich vom Stuttgarter Konsistorium der evangelischen Kirche seines Amtes enthoben. Dann haben wir auch den Ludwig Friedrich Giftheil, ist Vertreter eines mystischen Spiritualismus, zählt sich auch zum Pietismus, wobei er noch etwas vor Spener auftritt. Der betritt dann im Jahr 1635 mit einem Dolch bewaffnet die Kanzel der Tübinger Stiftskirche, um den Theologen Lucius Osiander II. Auf der Kanzel zu erstechen. Warum? Weil der ein Anhänger der Orthodoxie ist, der lutherischen Orthodoxie. Er sagt, der macht die Kirche kaputt und deshalb muss der bekämpft werden. Hier merken wir, dass so ein Vorläufer vielleicht der Befreiungstheologie oder so etwas, könnte man dahinter sehen. Also die guten Sachen, wenn man was Richtiges sieht, ist dann auch ein tätlicher Übergriff durchaus erlaubt, aus dieser Perspektive scheinbar. Also das sind jetzt zwei Personen aus dem Nein, er schafft es nicht. Also ja, das habe ich vielleicht auch erwähnt. Das wollte ich doch noch erwähnt haben. Er schafft es nicht. Also er rangelt dann mit dem Pastor auf der Kanzel. Ein paar andere kommen zur Hilfe. Er wird dann eingesperrt, wobei er jetzt nichts angestellt hat. Also er hat ja nichts geschafft. Also er wollte, aber immerhin, das führt dann schon zu einer Verurteilung. Aber da merken wir, es gibt durchaus einige dieser Pietisten, denen steigt das auch zu Kopf. Sie fühlen sich von Gott dazu berufen, bis dahin Mordanschläge auszuüben für die Sache Gottes. So sehen Sie das. Weil hier merken wir, ist eine andere Seite des Pietismus. Franke und auch Spener ja sehr stark fördern einen bibelorientierten Pietismus. Und der bleibt mit den Füßen auf dem Boden. Erreicht auch viel, aber es gibt dann eben auch diesen spiritualistischen Zweig des Pietismus, der sich selbst so definieren würde. Sie steht unmittelbar unter der Geistesleitung. Das führt aber manches Mal eben auch zu Fehlentwicklungen, die wir im Nachhinein deutlich erkennen können, aber wo damals schon auch Leute rumgerungen haben. Ja, ist das jetzt wirklich der Heilige Geist? Wird das wirklich so, wie man sich das vorstellen sollte oder nicht? Da sei jetzt auch als nächstes das Ehepaar Petersen genannt. Sie haben einmal die Lehre des Chilialismus, also wieder tausendjährige Reich bricht bald an, und auch der Allversöhnung. Johann Wilhelm Petersen und Johanna Eleonora Petersen, sie ist eine Geborene von und zu Merlau, also gehört zum Adel, aber nicht zum Hochadel wie Zinzendorf. Sie war an mehreren adligen Höfen aufgewachsen, war eher eine tiefsinnige, etwas melancholisch ausgerichtete Persönlichkeit. Sie ist abgestoßen vom damaligen Hofleben, ähnlich wie Zinzendorf auch, eben als junge, fromme Frau. Und sie lernt dann Spener kennen in Frankfurt, also sie ist hier jetzt in der ersten Generation, kommt dort auch zum Glauben, sieht da ihren Platz von Gott. Und sie schließt sich hinterher dem Schütz an, den ich ja erwähnt habe, dem Juristen, der eine eigene Freikirche aufmacht im Saalhof in Frankfurt. Dem schließt sie sich mit an. Später trennt sie sich dann, also geht von Frankfurt weg, lernt dann schließlich den Johann Wilhelm Petersen kennen. Also sie ist ja eine von Merlau, von der Geburt her. Und der ist von ihr fasziniert. Sie muss wohl eine auch ansprechende Persönlichkeit gewesen sein, musisch begabt, künstlerisch begabt. Und so übergibt er ihr seine Doktorarbeit. Sie gibt ihn dann wenige Wochen später zurück, hat sie gelesen und sie sagt, sie hätte darin nur den Gott Petersens kennengelernt. Also hier ist sie auch ziemlich krass, nicht? Also sie sagt dann, also hier, was du machst, ist vollkommen daneben, gar keine richtige Theologie und überhaupt, das ist ja nicht ihr Glaube, das ist ja nur intellektuelle Auseinandersetzung. Diese schroffe Ablehnung führt allerdings nicht dazu, dass sie sich trennen, sondern einige Zeit später heiraten die beiden und bleiben dann auch zusammen, sind insbesondere mehrere Jahre im Kirchendienst in Norddeutschland unterwegs und hier ergänzen sie sich. Sie hat dann so Visionen, meint sie, von Gott zu haben und er verfasst sie dann in Bücher. Sie geben zahlreiche Bücher über Endzeitspekulationen und zukünftige Ereignisse und Gericht Gottes heraus und da ergänzen sie sich. Sie greifen die lutherisch-orthodoxe Kirche massiv an, mehrfach sehen sie die nahe Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorstehen Und so bekommen sie dann auch durch eine übernatürliche Eingebung die Wahrheit der Allversöhnungslehre geoffenbart, also dass letztendlich alle gerettet werden würden. Das ist ja auch so ein Zweig des Pietismus, den man bis heute noch in einigen Gebieten Baden-Württembergs findet. Da gibt es einige pietistische Kreise, die eben stark auch bis heute an dieser Allversöhnungslehre sich orientieren, also insbesondere da. Sie gehen dann davon aus, dass es so ein Zwischenreich gäbe, in dem die Seelen der Verstorbenen eine Läuterung erfahren, also das heißt eine Reinigung von Sünde, sodass dann schließlich alle gerettet werden. Also das ist jetzt ein Ehepaar. Dann gibt es als nächstes den Gottfried Arnold. Gottfried Arnold ist insbesondere bekannt geworden, also er war erst einmal Pfarrer gewesen in der evangelisch-lutherischen Kirche, kritisiert dann die Kirche und zwar relativ massiv. Er sagt nämlich, die lutherische Kirche sei das Babel der Endzeit. So meint er auch, man müsse jetzt wieder zur Urgemeinde zurück, das solle so eine Art Hausgemeinde sein und dann könne man der ersten Liebe nacheifern. Uns wundert es nicht, dass er dann auch seines Farbens enthoben wird. Er arbeitet jahrelang an einer ersten Kirchengeschichte aus pietistischer Sicht, zumindest damals. Man nennt sie dann die unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie. 1699 und 1700 herausgegeben, eben in zwei Abteilungen, zwei Bänden. Das ist eine ganz neue Perspektive, die zum Teil sehr prägend bis heute ist. Und zwar geht er davon aus, es gibt die Urgemeinde und dann gibt es einen großen Verfall, in dem nämlich die Urgemeinde Staatskirche geworden ist. Also Konstantin der Große. Das ist so ein Muster, was dann ganz häufig im Pietismus vertreten worden ist. Also die Urgemeinde ist idealisiert, sehr positiv. Dann ein Verfall der Kirche. Dieser Verfall dauert eigentlich bis zur Reformation. Also das heißt 1200 Jahre lang. Und in der Reformation wirkt Gott wieder. Aber dieses Wirken Gottes wird erst eingeschränkt und kommt dann wieder zur vollen Blüte eben im Pietismus. Und das jetzt nicht im kirchlichen Pietismus, sondern im außerkirchlichen Pietismus. So interpretiert er das. Und zwischendurch gibt es immer so kleine Reste, wo Gott noch wirksam ist. Aber das ist insbesondere die Gruppen sind das, die von der Kirche verfolgt werden. Und manches Mal würden wir aus heutiger Perspektive sagen, da hat er sicherlich nicht ganz Unrecht. Denken wir beispielsweise an die Waldenserkirche, die ja im Mittelalter entsteht von Petrus Valdez im Süden Frankreichs, die dann auch ähnliche Ideen haben wie Luther zurück zur Bibel. Oder denken wir an den Wycliffe, John Wycliffe, den habe ich ja genannt als Vorläufer des Pietismus, auch im Spätmittelalter. Solche Leute werden von ihm genannt und die gelten jetzt nicht mehr wie in katholischer Kirchengeschichtsschreibung als Ketzer, sondern sie gelten als Garanten und Überreste der wahren Gemeinde Jesu. Und an vielen Punkten, da würden wir heute wahrscheinlich als überwiegend evangelisch orientierte Menschen dem zustimmen. An manchen schießt er aber auch über das Ziel hinaus, denn nicht jede Gruppe, die von der katholischen Kirche verfolgt war, war deshalb schon gut. Denn manchmal hat die katholische Kirche Gruppen verfolgt, die wirklich sektierisch waren. Ob nun die Verfolgung dann gerechtfertigt ist oder nicht, das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber das ist nicht ganz so einfach zu sagen, alles, was verfolgt worden ist durch die katholische Kirche, sei gut. Aber zumindest mal eine ganz andere Perspektive auf die Kirchengeschichte. Nicht mehr eine Geschichte der Päpste und der Konzilien und der Kirchenbeschlüsse, sondern der einfachen Menschen. Und das ist ja eher eine Perspektive, die heute auch in der Kirchengeschichtsschreibung wieder neu in den Mittelpunkt rückt, indem man sich ganz stark mit dem Glauben und dem Leben der einfachen Menschen beschäftigt. Also nicht nur mit der Kirchentheologie. Und das ist ja auch gar nicht ganz so falsch. Denn an der heutigen Situation merken wir auch, das, was in Kirchenbeschlüssen vertreten wird, ist nicht unbedingt das, was in der Gemeinde geglaubt wird. Weder bei den Freikirchen noch bei den Landeskirchen. Sondern da sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Das, was Theologen ausbrüten und in Glaubensbekenntnissen zusammenfassen, ist nicht unbedingt das, was in großen Teilen der Gemeinde geglaubt wird. Und das ist sicherlich etwas Positives, aber eben der Gottfried Arnold ist da etwas radikal, sowohl in seiner Sicht auf die Zukunft als auch in seiner Sicht auf die Vergangenheit. Dann gibt es als nächstes den Johann Conrad Dippel, 1673 bis 1734. Er hat in seinem 8. Lebensjahr einen Traum, in dem ihm Jesus die Hand auf den Kopf legt und ihn dann als Anhänger anwirbt, so sagt er das dann später. Und zunächst ist er ein gelehrter Anhänger der lutherischen Orthodoxie. Später lernt er Pietisten kennen, bekehrt sich dann und nimmt ein Pseudonym an, nämlich das Pseudonym Christianius Demokritus, so nennt er sich. Und da erscheinen zahlreiche Schriften. Dieses Pseudonym, also den Scheinnamen, hat er, weil seine Schriften relativ heftig sind, auch relativ heftig die Kirche angreifen. Dippel interessiert sich dann auch zur Alchemie und versucht auf natürlichem Weg Gold zu gewinnen. Später promoviert er noch in der Medizin, ist also durchaus ein vielfältiger Geist. Er versucht dann Spener für seine Ideen zu begeistern, schafft das dann allerdings nicht. Er stritt in den Dienst des dänischen Königs, von dem ich ja gesagt habe, dass der auch fromm ist. Zinzendorf hat ja auch mit ihm zu tun. Allerdings tritt er dann auch in Dänemark auf mit gesellschaftskritischen Äußerungen, wo er dann sagt, sein Dienstherr sei jetzt auch zu Babylon gefallen. Das ist dem, findet er natürlich nicht so gut. Er lässt ihn verhaften und zu einer lebenslangen Haft auf die Insel Bornholm verbannen, weil er eben die Obrigkeit, den Staat angegriffen hat. Und wobei man sehen muss, der König ist damals schon eher fromm. Nach seiner Begnadigung reist er dann aus, er geht nach Stockholm, nach Schweden und spaltet dort die pietistische Bewegung. Und zwar an der Sache die Endzeitvorstellungen. Ein Teil davon führt er dann in die Separation. Eine Zeit lang wird er Anhänger von Gottfried Arnold und seiner Idee, dass eben die Kirche Babylon ist und dass die Endzeit jetzt bald kommt. Und den Rest seines Lebens verbringt er dann auf dem Gebiet des Grafen Kasimir zu Wittgenstein in Berleburg, der ein offenes Haus hat für viele Radikale der damaligen Zeit. Dippel betont besonders die Lehre von Christus in uns. Er meinte, der Christ könne, jetzt ist nicht nur gerecht gesprochen, sondern das Erlösungswerk würde jeden Christen zu Christus machen. So vertritt er es. Hochmann von Hochenau habe ich schon mal erwähnt, das war ja der mit seiner Eheethik. Es gibt dann auch noch die Butlersche Rotte, so nennt man sie im Nachhinein, natürlich damals nicht, gegründet von Eva von Butler. Im Jahr 1670 bis 1721, sie will die Jerusalemer Urgemeinde wiederbeleben. Erst einmal bekehrt sie sich durch eine Predigt von Franke, fühlt sich dann auch den Bibelkreisen Frankes zugehörig. Dann liest sie einige Schriften einiger anderer Radikalpietisten und meint nur, dass Franke da viel zu lasch sei, sondern dass der Heilige Geist noch viel mehr verändern wollte. So ist sie bald davon überzeugt, dass es ursprünglich einen geschlechtslosen Urmenschen gegeben habe. Und daraus sind dann Adam und Eva entstanden, aber dass Gott ursprünglich einen einheitlichen, einen androgynen Menschen geschaffen habe. Und dann bekommt sie, so meinen sie, eine Offenbarung oder einen Auftrag, nämlich zwei Männer zu heiraten, den Theologiestudenten Justus Gottfried Winter und den Medizinstudenten Johann Georg Appenfeller. Die heiratet sie also beide. Und jetzt sagt sie, sie repräsentiert hier auf der Erde mit ihren beiden Männern die göttliche Trinität. Sie sei der Heilige Geist und das andere ist Vater und Sohn. Und das würden sie jetzt auf der Erde abbilden und so wird dann alles Geistliche ins Körperliche transponiert. Also alle geistlichen Aussagen der Bibel über Wachstum und so weiter wird jetzt ins Körperliche transformiert. Die Gemeinde, die sie um sich sammelt, der verkündigt sie, dass der geschlechtliche Umgang mit Mutter Eva, so wie sie sich jetzt nennt, eben Eva von Butler, sie sei jetzt auch eine neue Eva, die würden dazu führen, dass alle Mitglieder der Gemeinde wiederhergestellt werden in ihren geschlechtslosen Urzustand. Alle Kinder, die dabei gezeugt würden, würden sündlose Kinder sein, weil sie ja mit Mutter Eva gezeugt worden sind. Hier merken wir, das klingt schon ein bisschen ziemlich abstrus, aber ebenfalls eine Gruppe, die sich dem Pietismus zugehörig fühlt, die aus dem Pietismus heraus entstanden ist. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich jetzt sage, dass diese Gruppe mit dem Tod der Eva von Butler untergegangen ist, also keine weiteren Spuren hinterlassen hat. Es gibt dann die inspirierten Gemeinden. Die bilden eine ganze Gemeindegruppe, die entstehen aus dem Pietismus heraus. Sie betonen besonders die Gabe der Prophetie. Sie meinen damit, zukünftige Ereignisse schauen zu können, auch gegenwärtige von Gott aufgedeckt zu bekommen. Diese prophetischen Erscheinungen werden häufig unter Zuckungen und ekstatischen Phänomenen in einem tranceähnlichen Zustand empfangen, in dem man sich hineinversetzt vorher. Dazu gehören dann deren Führer Eberhard Ludwig Grube und Johann Friedrich Rock. Sie bekommen, wie man das damals nennt, ganz häufig Bezeugungen des Herrn. Also man spricht nicht von Prophetie, meint aber genau das damit, Bezeugungen des Herrn. Die geben sie dann weiter, sie gründen dann auf Reisen zahlreiche dieser inspirierten Gemeinden, hoffen die auch aufrecht zu erhalten. Ein Teil dieser inspirierten Gemeinden fliehen dann in die USA, weil sie in Deutschland verfolgt werden und gründen dann eine eigene Gemeinschaft im Staat Iowa, die bis heute existiert in der Amana Society. noch existiert, also auch stark. Aber da sind in der Zwischenzeit auch einige andere sektiererische Lehren mit dazugekommen. Übrigens sind dann auch diese inspirierten Gemeinden mitbeteiligt an einer Uminterpretation der Bibel, die man in der Berleburger Bibel, das heißt eine eigene Bibelübersetzung der Radikalpietisten in Berleburg bei dem Grafen Kasimir von Wittgenstein an seinem Hof und mit einer Auslegung. Und diese Auslegung soll eben geistgeleitet sein. Und da sind auch einige sehr seltsame Deutungen dann damit drin. Weil man davon ausgeht, man bräuchte für die Auslegung der Bibel jetzt nicht Hintergrundkenntnis der Kultur, der Sprache oder sonst etwas, sondern der Heilige Geist würde die Ausleger dahin führen, dass sie das Richtige darunter verstehen würden, was da veröffentlicht wird. Es gibt auch die Schwarzenauer Täufer, so nennen die sich, die üben besondere Kritik an der Kindertaufe, was damals einige der radikalen Pietisten haben, aber der Großteil der Pietisten kritisieren Kindertaufe nicht, sondern verstehen sich ja als in der lutherischen Kirche beheimatet. Sie gehen davon aus, dass Gott seine Gnade in der Kindertaufe gibt und dass es dann eine Bekehrung brauche, eine Wiedergeburt brauche, die mit dem Willen des Menschen zu tun hat und das würde dann diese Taufgnade, die Gott gegeben hat, erneuern. Das ist die gängige Perspektive des Pietismus dieser Zeit. Aber diese Schwarzenauer Täufer, die kritisieren das. Sie fordern die Einführung der Glaubenstaufe. Und das hat man dann auch umgesetzt. Sie lassen sich ebenfalls in der Nähe von Berleburg nieder. Deren Leiter ist Alexander Mack, der dann auch die Großtaufe durchgeführt hat in der Eder, also dem Fluss Eder, der eben da in der Nähe von Bad Berleburg vorbeifließt. Und schnell breitet sich das dann schließlich aus. Es kommt dann allerdings von Seiten des Staates Verfolgung, sodass die Schwarzenauer Täufer dann nach Pennsylvania in die USA auswandern und dort die Church of Brethren gegründet haben, die es auch bis heute noch gibt. Übrigens, die Herrenhuter Brüder nennt man in Amerika nicht Brethren oder Brethren Church oder so etwas, sondern die nennt man dort Moravians. Also falls ihr euch das mal begegnet, das ist also die Herrenhuter Brüdergemeinde. Das liegt damit, weil ja die ersten Flüchtlinge zu Zinzendorf kamen aus Mähren. Also deshalb Moravians, also die Mährischen sozusagen. Obwohl die meisten dann ja eben in Sachsen geblieben sind und auch dort zum Glauben gekommen sind. Aber ursprünglich diese ersten Flüchtlinge, die ja aufgenommen aus Mähren kamen und deshalb Moravians im englischsprachigen Bereich. Und die dann auch noch in Amerika auswandern. Also das waren jetzt nochmal so ein paar Schlaglichter auf einige Radikale innerhalb des Pietismus, die auch Gruppen gebildet haben, also nicht nur als Einzelpersonen aufgetreten sind, sondern Gruppen von Anhängern um sich geschart haben, die aber zum großen Teil nach einer Generation wieder untergegangen sind. Ja. Damit werde ich jetzt eigentlich hier auch einen Punkt setzen, weil unsere Zeit wieder herum ist. Es sei denn, ihr wollt auch hier noch einiges etwas genauer wissen.
Die Allversöhnungslehre, das sind ja das heute noch die Hahnstelle in Baden-Württemberg.
Ne? Genau, die haben das auch relativ stark.
Ein alter Freund von mir, der geht seine Eltern gegen dahin.
Ja.
Und auf welche Bibelstelle berufen die sich überhaupt? Mhm. Weil ich habe sowas noch nie gelesen in der Bibel.
Ja.
Deshalb hat mir so erklärt, das ist so wie ein riesengroßer Berg. Mhm. Ja, dann kommt die Taube und jeden Tag nimmst du ein Körnlein weg. Und irgendwann, wenn der Korthaufen weg ist, dann kommst du automatisch dann.
Ja. Und zwar, das ist einerseits die Hahnsche Gemeinschaft hat das, zum Teil auch bei den Altpietisten, so eine Vereinigung, die in Bad Württemberg ist, zum Teil auch bei der Langensteinbacher Höhe, so ein Tagungshaus, die sehr gute Arbeit machen, aber die haben auch so eine Idee, Allversöhnung wird immer wieder betont. Diese Idee ist eben, wie gesagt, die gab es früher auch schon mal, aber ist im evangelischen Bereich in der Zeit des Pietismus geboren worden, aber nicht von Alt, sondern zum ersten Teil von diesem Radikalpietisten. Die stützen sich auf einige Aussagen, also das, was jetzt gerade genannt worden ist, das hängt damit zusammen mit dem biblischen, mit dem griechischen Begriff für Ewigkeit. Und zwar wird dann davon gesprochen, dass ja die Strafe ist die ewige Verdammnis. Und jetzt führt man einige Bibelstellen heran, wo der Begriff Ewigkeit eben nur ein Zeitalter, ein Zeitabschnitt meint. Und jetzt sagt man, diese Leute werden nicht ewig, also für dauerhaft in die Hölle kommen, sondern nur für einen sehr langen Zeitabschnitt. Und dann werden solche Beispiele benutzt, wie eben ein Vogel, der da wächst und das dauert natürlich unendlich lange. Und damit will man sagen, naja, also so billig kommen sie auch nicht in den Himmel, es braucht schon eine Zeit lang. Aber wenn jetzt eine ganz lange Zeit vorbei ist, dann ist eine Ewigkeit vorbei. Und nachdem sie eine Ewigkeit in der Hölle gewesen sind, werden sie danach doch in den Himmel zu Gott gelangen. Das ist so die Perspektive. Woraus schließt man das? Zum Beispiel lesen wir im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Oder dann steht, Jesus ist der Heiland oder die Erlöser für alle Menschen. Und dann steht insbesondere für die, die glauben. Aber man, jetzt wird das so gedeutet, auch die anderen werden gerettet, nur die, die gläubig geworden sind, gläubig werden, die eben schneller. Oder man zieht es aus solchen Versen wie im 1. Korintherbrief, ich glaube, ist es jetzt im Kapitel 1 oder 15, müsst ihr jetzt mal nachschauen, da steht dann eben, die Stelle kennt ihr ja, da geht es dann darum, sammelt euch Schätze eben im Himmel und dann wird dann gesagt, manche werden wie durchs Feuer hindurch gerettet. Da wird gesagt, eben manche sammeln und das ist dann wie Heustroh stoppeln und dann werden sie wie durchs Feuer hindurch gerettet, alles andere wird verbrennen, das Irdische. Und dann kommen sie doch in den Himmel. Und die anderen sammeln edle Steine, Gold und Silber und dann nehmen sie das alles mit in den Himmel. Und da wird gesagt, ja, diese Zwischenphase, wo eben der Mensch, der eigentlich sündig ist, das heißt der Heuchler Stoppeln hat, gereinigt wird, das ist eben diese Phase der Strafe, der Hölle, des Teufels, der Verdammnis. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende ist dann auch wieder die Erlösung. Also dieses, Gott hat die ganze Welt geliebt, Gott hat alle geliebt, er ist der Heiland für alle. Diese Verse werden benutzt, um zu sagen, da ist der Heilswille Gottes. Jetzt würde ich dem entgegnen, dabei sagen, ja, der Heilswille ist schon da. Aber der Wille Gottes, er sagt, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, heißt es nicht automatisch, dass sie gerettet werden. Denn Gott will zum Beispiel auch, du sollst nicht lügen. Führt das dazu, dass keiner mehr lügt? Doch, natürlich können die Leute noch weiter lügen. Genauso Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Er schafft die Möglichkeit für alle Menschen. Also jeder könnte gerettet werden. Aber dann ist er auch bereit zu akzeptieren, wenn der Mensch dieses Angebot nicht annimmt. So würde ich es jetzt deuten. Und dass Ewigkeit jetzt wahlweise einfach als langer Zeitabschnitt gedeutet wird, das halte ich auch für eher eine Willkür. Denn was machen wir dann mit dem ewigen Leben? Das ist das ewige Leben auch nicht ewig. Da müssen wir sagen, das ist ja auch nur zeitlich begrenzt. Warum das eine mal dauernd und das andere mal nicht? Dann merken wir, es ist ein Problem, das geht so nicht, das kann man nicht einfach so machen. Dieser tiefe Wunsch zu wünschen, sich danach zu sehnen, dass alle Menschen gerettet werden, den kann ich verstehen und nachvollziehen. Ich wünsche auch keine Menschen die Hölle. Ich würde mich freuen, wenn jeder gerettet würde, allerdings sehe ich in der Bibel keinen deutlichen Hinweis darauf, weshalb ich eher zu dieser Eifersüchtigkeit eine Distanz habe. Ich kann sie nachvollziehen, ich kann auch die Interpretation dieser Bibelverse nachvollziehen, aber ich teile sie nicht. Das wäre jetzt so ein Ansatz.
Aber ist gefährlich schon, deine Lehre?
Ich halte sie schon für gefährlich. Die Leute, die sie vertreten, sind meistens liebe, nette Christen, bei denen das auch relativ wenig Auswirkungen hat. Also wenn ihr zum Beispiel zu den Brüdern da bei der Langensteinbacher Höhe hingeht, das sind liebe, nette Brüder, die können genauso evangelisieren, alles genauso machen, wie wir das vielleicht auch tun würden. Aber trotzdem glauben sie an die Allversöhnungslehre. Die Gefahr ist eher bei den Leuten, die kein gefestigtes Glaubensleben haben oder die Ungläubigen. Die dann am Ende sagen können, ja, warum soll ich mich noch bekehren? Ja, natürlich, gut, Hölle ist zwar schlimm, aber lass ich lieber darauf ankommen, dann genieße ich ja das Leben. Dass sozusagen diese Radikalität, die Jesus hat, entscheide dich hier und jetzt, und das hat Auswirkungen für die Ewigkeit, dass die abgedämpft wird. Das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr dabei. Dass Gleichgültigkeit entstehen kann, diese Tragweite der Entscheidung, die wir hier treffen, nicht berücksichtigt wird. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Die Leute selbst sehen das nicht so. Aber es wirkt bei einigen Leuten so.
Ja, ich weiß, bei meinem Kumpel war, ich habe meinen Besuch schon Jahre zurück.
Ja.
Und naja, und die Eltern dafür sehr streng halt auch, ne? Und er sagt, ach, egal, komm, lass uns da was auch mal auf die Piste gehen. Ist ja nicht so schlimm,
ja.
Dann kommen wir sowieso irgendwann hier mit. So diese Richtung war es. Und ich
genau.
Habe im Stillen gedacht, oh, das war gefährlich.
Ne? Genau, das sind die gefährlichen Auswirkungen. Die richtig frommen, die würden das nie machen. Also wenn du diese richtig frommen Allversöhner siehst, die würden das nie machen. Weil die innerlich so davon geprägt sind. Aber eben die, die das hören, zum Beispiel die Jugendlichen in der Gemeinde, die Ungläubigen draußen, ja. Die bekommen das in den falschen Hals. Und dann eben kommt der Begriff, ja, es kommt ja nicht mehr drauf an. Also, ja. Ne, und das ist eine Auswirkung, die kommt davon, aber die wird von den Leuten nicht gesehen. Also das ist noch ein Problem mehr im ethischen Bereich, losgelöst davon, dass ich glaube, dass das so in der Bibel gar nicht vorkommt. Also den Wunsch und die Hoffnung kann ich ja verstehen. Aber das aus der Bibel ableiten zu wollen, halte ich doch für etwas weit hergeholt. Ja, noch etwas? Wenn nicht, dann machen wir hier einfach Schluss. Wer das will, der kann ja gerne gleich noch ein paar Fragen stellen, wenn die anderen schon gehen. Was ich hier noch sagen will, ist, es gibt ja dann bald mal einen Ausflug nach Halle, wo diejenigen, die mitkommen wollen, sich dann auch gerne noch die Wirkungsstätten anschauen können. Wer das bei diesem Termin nicht kann, dann können wir auch irgendwann noch mal einen anderen abmachen, vorausgesetzt, es bildet sich eine ganze Gruppe, die da mitkommt. Der Termin, der als nächstes hier angesetzt ist, das ist der 19. März, Samstag, 19. März. Das würde dann hier relativ früh losgehen, weil ich das so geplant habe, am Abend wieder zurück zu sein, damit dort nicht irgendwie noch Hotelunterkunft oder so etwas anfällt. Dann wird das Gleiche ganz deutlich teurer. Ich werde dann eine Woche später mit einer Gruppe christlicher Lehrer an der August-Hermann-Franke-Schule nochmal nach Halle fahren. Also wenn es euch da nicht geht, vielleicht haben die Lehrer auch noch einen Platz und nehmen euch mit. Das geht dann allerdings von Freitag bis Samstag. Das ist dann anderthalb Tage mit einer Übernachtung dort. Und falls ihr sonst einmal überlegt, mit eurer Gemeinde das tun zu wollen, entweder nach Wittenberg zu fahren, um sich da die Wirkung Steppen Luthers anzuschauen, oder Halle von August Hermann Franke oder die Wartburg, ihr könnt gerne zu mir kommen, ich kann euch gerne beraten. Und sofern das terminlich geht und ihr das wollt, kann ich auch gerne dort eine Reiseführung anbieten. Weil das ist häufig für Leute in der Gemeinde auch spannend, die vielleicht jetzt nicht zu solch einem Seminar kommen, weil sie sagen, ja, das ist mir jetzt aber zu viel, und aber so einen schönen Ausflug und dann mit die Orte anzuschauen und da nebenher noch ein bisschen von der Biografie dieser Person zu hören. Da kann man viele Leute, glaube ich, auch gewinnen, die hinterher bereichert zurückkommen. Nicht nur durch die nette Gemeinschaft, sondern auch durch das, was man da für geistliche Anstöße mitbekommt. Also ich habe das schon mehrfach gemacht, auch mit Gemeinden, und bisher so gut wie immer positive Resonanz gehabt. Also das nur mal als Idee, falls ihr mal so etwas organisieren wollt. Das geht gut. Also wie gesagt, ich habe da fest Sachen im Kopf, die man machen kann. Also gutes Programm, abwechslungsreiches Programm, auch für Leute, die sonst nicht sehr auf Kirchengeschichte abonniert sind. Wenn dann keine weiteren Fragen ist, dann sage ich, schön, dass ihr gekommen seid. Bis ein andermal. Schönen Abend. Und falls euch zu Hause noch Fragen kommen, ihr könnt ihr auch gerne anrufen, falls das noch der Fall ist.